Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucine Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Miriam Wolfram verantwortet nicht nur als Clustermanagerin den Hamburg Dungeon, sondern auch das neue Lego Discovery Center in der Hafen City. Darüber hinaus ist sie Vorständin der FC St. Pauli Genossenschaft. Im Podcast verrät sie, wie das alles zusammenpasst und was so spannend daran ist, an jeder einzelnen Tätigkeit. Außerdem erfahren wir, was ihr persönlicher Lieblingsort ist und wie ihre familiären Wurzeln sie bis heute in ihrer Arbeit beeinflussen. Hallo Miriam, ich freue mich, dass du den ganz weiten Weg von 4 Straßen weiter gekommen bist, hier in mein Studio.
Hallo Nusit, vielen Dank für die Einladung.
Du bist eine wirklich spannende Persönlichkeit. Ich finde, du hast so viele Dinge. Wenn man auf dein LinkedIn-Profil guckt, dann sieht man, du machst 3 Sachen gleichzeitig. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen gemeinsam. Ich mache ja auch viele Dinge, von denen man denkt, so wie macht sie das eigentlich? Wann schläfst du?
Tatsächlich schlafe ich sehr gut nachts, wenn meine Kinder nicht gerade Bedürfnisse danach haben, irgendwie Zeit mit mir noch zu verbringen. Aber nee, eigentlich schlafe ich gut.
In wenigen Tagen sind wir als Presse eingeladen ins Lego Discovery Center. Und deswegen bist du wahrscheinlich auch genauso aufgeregt wie ich, denn du verantwortest das, richtig?
Ja, das stimmt. Nach über 2 Jahren Wartezeit machen wir endlich auf im Westfield Hamburg Überseequartier. Ich glaube, es gibt keine Baustelle, die ich so lange betreut habe, und ich habe ja schon ein paar gemacht. Das Projekt ist ein total tolles und es ist ein aufregendes Abenteuer für ganz, ganz viele von den Mitarbeitenden, jetzt auch endlich aufzumachen. Aber ja, das ist schon das beherrschende Thema im Moment natürlich für mich und bedeutet ganz, ganz viel Arbeit, aber auch ganz, ganz viel Vorfreude.
Und es sind, glaube ich, 3000 Quadratmeter und da kann man Lego bauen und entdecken, aber es heißt ja auch Lego Discovery Center, also Entdeckungszentrum. Es ist also kein Legoland. Ich war ja schon im Legoland in Dänemark mit meinem Sohn. Was unterscheidet sich denn jetzt zum Beispiel von einem Legoland?
Also der wesentliche Unterschied ist schon mal, dass es Indoor ist, ne? Also es ist eine Indoor-Attraktion. Und es stimmt, wir haben 3000 Quadratmeter Attraktionsfläche. Oben im 2. Stock ist es tatsächlich im Center. Und der Fokus liegt ganz klar auf so kreativem Spielen und Erleben von Lego für Kinder. Wir richten uns an Familien mit Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren. Und ja, das kreative Spielen ist der Fokus. Das heißt, irgendwie Kindern wieder dazu zu bringen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, die Lego-Welt zu entdecken, eigene Kreationen zu bauen, die Eltern dazu zu animieren, auch mit ihren Kindern wieder zusammenzuspielen, das Handy mal zur Seite zu legen und einfach Fantasiegebilde, Tiere, Autos und so weiter zu bauen, gemeinsam mit den Kindern zu spielen und zu schauen, was es alles zu entdecken gibt.
Ich finde das irgendwie lustig, dass du das sagst, dass die Eltern mal das Handy zur Seite legen. Man sagt ja immer, ich muss meinem Kind das Tablet wegnehmen oder das Handy. Wir sind nicht besser, oder? Also als Eltern. Ich meine, ich bin selber Mutter und habe mich dabei schon ertappt, dass ich dann irgendwie auf dem Handy was gucke, weil man ja nicht nur, also man spielt da ja nicht drauf, sondern man hat seine E-Mails da drauf, man kriegt Nachrichten, WhatsApp. Wie machst du das, wenn du dann deine Kinder hast? Wie schaffst du das jetzt mal von Mutter zu Mutter, dass man dann eben keine E-Mails beantwortet und nicht sofort auf die Nachrichten reagiert? Schwierig, oder?
Ist total schwierig und ich glaube, da ertappen wir uns auch alle immer mal wieder dabei, weil es eben einfach auch so ein Begleiter ist in unserem Alltag, ne, das Handy. Aber wir haben zu Hause zum Beispiel eine ganz strikte, bei den Mahlzeiten ist das Telefon nicht mit im selben Zimmer schon, also nicht mal mit in der Küche mit am Esstisch, einfach um das so ein bisschen zu umgehen. Und ich habe ganz klare Spielzeiten mit meinen Kindern. Also in der Zeit, wo ich mit meinen Kindern spiele, wo ich die Zeit habe und mir die auch aktiv nehme, da habe ich mein Handy nicht dabei. Das lasse ich dann in einem anderen Raum. Und ansonsten ist natürlich klar, also mein Handy ist tatsächlich mehr mein Arbeitsplatz als mein Privatvergnügen. Ich glaube, wenn man meine Bildschirmzeit mal auseinander nimmt, dann ist es einfach wirklich viel, viel mehr E-Mails, aber auch LinkedIn und ja, die Social Media Accounts von den Sachen, die ich so betreue, sind ja auch eben nochmal 3. Und ja, es ist viel, viel weniger Privatvergnügen geworden, als dass es Arbeit auch, aber auch Vergnügen natürlich, Arbeitsvergnügen ist. Oder ich mache ganz tolle Fotos und Videos von meinen Kindern oder so. Das natürlich auch.
Wie gesagt, ich kenn's. Ich versuche dann immer auch nichts zu machen, aber mittlerweile ist mein Sohn, ich gebe es zu, er ist 16, dann hat man irgendwie andere Kapazitäten. Also irgendwann kommt es, dann wächst man da raus und dann ist auf einmal gar nicht mehr Spielen angesagt. Das ist auch total komisch, wenn man dann nicht mehr spielt und irgendwie zusammen ist, sondern neue Kreativität finden kann. Das heißt aber, ich könnte mit meinem Sohn da jetzt gar nicht mehr hingehen.
Doch, kannst grundsätzlich mit deinem Sohn da noch hingehen.
Aber er ist ja schon 16.
Ja, wenn er trotzdem noch Freude dran hat, darf er auf jeden Fall. Also bis 18, ne, ist man schon noch ein Kind. Aber grundsätzlich, ja, also die Kernzielgruppe sind schon Kinder im Alter von 2 bis 12. Und auf die Körpergröße sozusagen sind die Attraktionen, die wir gebaut haben, es sind 12 Bereiche, die wir da haben, auch ausgerichtet. Ich denke jetzt nicht, dass ein 16-jähriger junger Mann da schon noch so viel mit entdecken möchte. Wobei ich glaube, Lego ist so zeitlos, dass man da schon immer für jeden irgendwie was findet. Wir haben ja auch Abende nur für Erwachsene, weil eben, ne, so dieser Spieltrieb, das verlernen wir ja auch nicht. Und es macht ja auch immer noch total viel Spaß.
Es ist ja auch spannend, es gibt ja auch Erwachsene, die Lego sammeln und dann ihre Packs gar nicht aufmachen, ne?
Ja, die Wertanlage.
Ja, aber ich kenne das. Also ehrlicherweise ist es so, ich habe ja eine gemeinnützige Firma und wenn ich Veranstaltungen mache und die Lego-Steine in die Mitte lege, die wir haben, weil manchmal hat man die Sets ja nicht mehr so zusammen, dann schmeißt man alle Steine auf einen Haufen. Am Ende sitzen da die Erwachsenen und puzzeln sich was. Also deswegen ist es nicht verkehrt, einen Erwachsenenabend zu haben, oder?
Absolut. Und wir richten uns ja, wie gesagt, ne, an Kinder, aus einer Kinderattraktion. Und wir möchten ja auch ganz klar Kindern diesen Raum geben. Deswegen haben wir uns auch ganz bewusst dazu entschieden, dass wir halt Abende anbieten, wo es eben nur für Erwachsene ist. Und ansonsten ist es halt eben für Kinder und ihre Begleitenden, das sind dann halt die Eltern. Und Lego ist halt so ein emotionales Produkt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Menschen darüber gesprochen habe, so, ja, wir machen jetzt die Lego-Attraktion auf, und alle immer so, boah, ja, cool, meine Kinder spielen mit meinem alten Lego. Oder meine Eltern haben auch noch kistenweise von meinem Lego auf dem Dachboden. Das ist Spielzeug, das schmeißt du nicht weg. Und das verkaufst du auch nicht auf dem Flohmarkt. So, ne? Das bleibt irgendwie so da für Generationen. Und das verbindet dann eben auch diese Generationen so miteinander. Und das finde ich halt, das ist halt dieses Schöne daran, ja? Dass halt alle irgendwie eine emotionale Geschichte auch selber damit haben. So dran denken, wie sie mit ihren Eltern damit gespielt haben. Und es ist halt total ein schönes, verbindendes Element.
Ich habe ja tatsächlich mal im Podcast gehört, über die Lego-Entstehung und über die Steine und fand halt faszinierend, dass der am Anfang gar nicht erfolgreich war. Also das ist gar nicht so, die dachten, es wäre so eine Innovation mit diesen Steinchen und dann war es am Anfang gar nicht. Und jetzt ist es auf der ganzen Welt, jeder hat das, ne? Und deswegen hast du recht, man schmeißt die Steine nicht weg, man hat sie noch und dann kann man kreativ werden. Und ich habe irgendwo gelesen, es kommt ein Master Model Builder. Wie wird man das? Wie kann man zum Beispiel, wenn man jetzt erwachsen ist und eine Leidenschaft hat für Lego, kann man dann zu euch gehen und sagen, hey, ich möchte Master Model Builder werden? Gibt's sowas?
Auf jeden Fall. Also die Stelle haben wir ja ausgeschrieben. Wir besetzen die auch und wir haben auch schon 2 gefunden. Eine Person suchen wir noch. Und das ist ja etwas, das kannst du nicht lernen. Es gibt keinen Ausbildungsberuf oder Studium oder keine Ahnung. Aber wir suchen halt Menschen, die richtig Lust haben, mit Lego zu bauen, die das auch privat machen. Und da gibt es ja wirklich so viele Menschen. Es gibt ja auch so Lego-Fanclubs. Das sind sogenannte AFOLs, Adult Fans of Lego. Das ist eine riesen Zielgruppe tatsächlich und es sind ganz, ganz viele Menschen, die sich auch so in Zusammenschlüssen zusammengetan haben und in ihren Kellern, Dachboden, überall wirklich riesige Lego-Welten entstehen lassen und damit bauen. Und Robert, unser Master Model Builder, der hat zum Beispiel auch seine Werkstatt zu Hause mit so ganz vielen kleinen Schubkästen und alles sortiert und baut da Lego. Das ist wirklich, ja, der war Spielzeugdesigner vorher und hat natürlich dementsprechend auch so eine Affinität dazu. Aber das Kernelement für diesen Job ist, dass du dich mit Lego-Steinen auskennst, dass du daraus etwas erschaffen kannst, dass du das vermitteln kannst an Kinder und ihre Familien natürlich. Und du musst halt von der Persönlichkeit schon jemand sein, der so nach außen geht, ne, und Lust hat, mit Kindern zu arbeiten. Das sind so die Hauptkriterien. Dann kann es losgehen.
Ich stelle mir dann das Vorstellungsgespräch so wahnsinnig witzig vor. Dann schmeißt man ihm ein paar Steine hin oder ihr und dann sagt man, so, jetzt bau mal was. Oder wie sieht das aus? Ist das so?
Ja, tatsächlich haben wir vorab ein Video angefragt mit einem, also was ist dein Lieblingsprojekt? Bau mal was zum Thema Hamburg. Und dann haben die Bewerbenden tatsächlich ein Video eingereicht. So, daraufhin haben wir jemanden eingeladen. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt erklärst du uns, wie man es baut, als ob wir Kinder wären. Und da wollten wir halt sehen, so, okay, wie gehst du damit um? Und wir haben dann natürlich auch wirklich so Fragen gestellt, die nur so Kinder dann stellen. Warum ist der Stein jetzt blau? Und wäre es nicht besser, wenn der lila wäre? Und können wir nicht vielleicht auch, meine Lieblingsfarbe ist aber grün. Und ja, da einfach mal zu schauen, wie die mit sowas umgehen. Und das ist richtig witzig. Also es ist auf jeden Fall ein Bewerbungsprozess, den man nicht so oft hat.
Ich finde es interessant, dass du sagst, ein Bewerbungsprozess, den man nicht so oft hat. Ich habe irgendwo gelesen, du bist sogar auch Diversity Managerin. Und das hat ja auch etwas zu tun mit Personal. Also kennst du dich aus mit den Dingen, die in Unternehmen passieren? Und du bist ja nicht nur verantwortlich jetzt für das Lego Discovery Center, auch für den Dungeon und für FC St. Pauli Genossenschaft. Mhm. Wie ist es da? Bringst du diese Kenntnisse mit ein? Hast du die Möglichkeit, das überhaupt mit einzubringen? Und wenn ja, wie machst du das?
Ja, also ich glaube, eine Expertin ist man in dem Bereich nie, weil das ja so eine der Kernpunkte daran ist, dass sich Gesellschaft verändert, dass auch Vielfalt etwas ist, was so viele unterschiedliche Perspektiven hat. Und der Kern daran für mich ist halt tatsächlich, dass es mir wichtig ist, dass ich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass die Lust haben, dass die ein Verständnis dafür haben und dass die eine Bereitschaft dafür haben, dass wir uns regelmäßig immer wieder reflektieren, dass wir schauen, okay, wo stehen wir, wie barrierearm ist unsere Arbeit, wie gehen wir miteinander um, dass wir uns gegenseitig Feedback geben können. Und das ist etwas, was ich ganz stark kultiviere in allen meinen Teams. Das setze ich voraus. Das ist für mich auch tatsächlich etwas. Ich könnte nicht in einem Team arbeiten, in dem das nicht funktioniert. Weil ich glaube daran, dass es nur so funktionieren kann in dieser Gesellschaft und so, wie sich die ja auch leider immer weiter verändert, dass schon etwas sein muss, wo wir einfach die meiste Zeit des Tages miteinander verbringen. Mehr als mit den Menschen, die ich mir selber ausgesucht habe, nämlich meine Familie. Wenn wir uns nicht zusammen wohl und sicher miteinander fühlen können, dann, also so möchte ich nicht leben. Das ist nicht, ist für mich nicht, ja, das ist keine Möglichkeit. Und da habe ich ja natürlich dann auch aufgrund meiner Position einen riesen Vorteil, weil ich das eben gestalten kann und darf und das für mich eben etwas ist, was ich in meine Teams tragen kann und was wir gemeinsam erarbeiten. Und das funktioniert für uns in den Teams auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, da hat halt jedes Team auch andere Dynamiken, andere grundsätzliche Voraussetzungen für diese Bereitschaft. Ich bringe halt selber einfach schon viele Themen mit, aufgrund meiner Herkunft, aufgrund meiner Familiengeschichte und so weiter. Das, was viele nicht wissen oder dann eben auch tatsächlich gar nicht als eine der Vielfaltsdimensionen oder so zum Beispiel wahrnehmen. Und das finde ich halt immer total spannend, wenn wir dann so ins Gespräch kommen und ganz unterschiedliche Geschichten aus dem Leben von den Mitarbeitenden hören, die wir selber noch nie erlebt haben. Und da ganz, ganz viel voneinander zu lernen, das finde ich so wichtig.
Das ist dann die Vielfalt, von der man spricht.
Ja.
Du hast es gerade eben kurz angesprochen. Ich wollte dich fragen, weil viele sehen dich ja jetzt nicht, weil es ist ein Podcast, man hört. Das
stimmt.
Deswegen frage ich dich nochmal, du hast marokkanische Wurzeln und deutsche Wurzeln. Ist das richtig?
Genau, ja. Mein Vater kommt aus Marokko und meine Mutter tatsächlich eigentlich aus Schweden, aber ist in Deutschland geboren. Also Skandinavien und Afrika vereinen sich irgendwie bei mir. Ja, genau. Und finde ich auch.
Ja.
Und ich bin in Lübeck geboren und dann in Casablanca aufgewachsen und dann wieder zurück nach Deutschland gekommen.
Mit wie vielen Jahren bist du zurückgekommen?
Mit 5,5. Dann zur Schule sozusagen bin ich eingeschult in Deutschland.
Würdest du gerne auch wieder nach Casablanca?
Also ich bin da jedes Jahr natürlich. Meine Familie wohnt da, also ein Teil meiner Familie. Und mir ist auch total wichtig, dass meine Kinder einen Bezug zu der anderen Kultur haben eben, die eben auch ein Bestandteil irgendwie von mir ist und eben auch von meinen Kindern und ganz, ganz viel davon ja auch mitnehme in meinem Alltag, die Werte, die mir wichtig sind und ja, also es ist auch einfach ein wunderschönes Land. Marokko ist wirklich ein fantastisches Land, finde ich. Es macht total viel Spaß, da auch immer wieder zu Besuch zu sein und den Urlaub da zu verbringen und für mich ja, es ist eine zweite Heimat. Ich fühle mich da immer sehr, sehr wohl. Und es ist viel wärmer.
Es ist viel wärmer, auf jeden Fall. Obwohl jetzt, wir nähern uns ja jetzt dem Sommer mit großen Schritten. Vielleicht wird es dann hier auch wärmer. Aber was sind so, wenn du sagst, ja, die Werte auch aus der Kultur, wo gibt es denn da Überschneidungen? Also ich kenne mich tatsächlich wenig damit aus und ich war tatsächlich noch nie in Marokko. Ich sollte das wirklich tun, weil ich kenne jemanden, der da kurz, also ich glaube im Frühjahr war und auch nur Gutes erzählt hat. Und ich dachte so, ja, jetzt habe ich auch total Lust, dahin zu fahren. Aber ich will halt auch nicht diese Touristen-Dinge tun. Also ich glaube, es ist falsch, dann sich in so einem Hotelressort einzuschließen, oder?
Ich finde es auch immer schön, also egal, wo ich auch als Touristin bin, finde ich es immer schön, etwas von der Natürlichkeit in der Gesellschaft mitzubekommen, ja, also von einem Alltag. Und es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was für einen Urlaub man, glaube ich, gerade machen möchte, muss man auf fairer Weise sagen. Ich muss jetzt auch sagen, so mit meinen kleinen Kindern habe ich auch schon so Hotelurlaube gemacht, einfach mal weniger Verantwortung, nicht kochen, nicht putzen, nicht aufräumen, gar nichts. Bitte einfach mal eine Woche ausschalten und nur Zeit für uns. Habe ich auch schon gemacht. Ist aber ja, also wenn man ein Land entdecken möchte, glaube ich, ist es total wichtig, dass man eben auch da wohnt, wo Menschen wohnen, so dass man halt nicht irgendwie in diesen klassischen Hotelburgen eingesperrt und irgendwo nur zu Gast ist, sondern irgendwie guckt, ob man über sowas wie ein Airbnb oder so eine Wohnung nehmen kann, irgendwo in einem Wohngebiet, dass man ein bisschen was davon mitbekommt. Es kommt natürlich aber auch immer darauf an, wie sicher man sich selber damit fühlt. Und ich glaube, das kann man auch nicht überall machen, so natürlich. Ja. Und in Marokko ist es halt, es ist sehr europäisch tatsächlich, würde ich sagen. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer noch ein Land auch mit viel orientalischen Einflüssen, mit Basaren, mit ganz, ganz viel Leben, was draußen stattfindet. Und ich finde, das ist zum Beispiel für mich auch immer was. Ich bin sehr, sehr glücklich, wenn ich alle meine Mahlzeiten draußen zu mir nehmen kann. Ja, das ist für mich wirklich Erholung, also eins der wichtigsten Sachen. Ich liebe das, draußen zu essen, mit vielen Menschen auch. Ich habe immer gerne viele, viele Menschen um mich rum. Freunde, dann muss der ganze Tisch voll sein mit Essen und wir essen eigentlich den ganzen Tag und das sind so Sachen, das ist so typisch einfach für einen marokkanischen Alltag, weil wir einfach, ja, wir kochen und dann treffen wir uns auch mit Nachbarn draußen und es ist wenig anonym, sondern es ist halt ganz, ganz viel Gemeinschaft und das finde ich richtig schön.
Ich frage mich nur, wann schaffst du das diesen Sommer? Ich weiß es nicht. Denn du könntest ja, oder picknickst du dann im Stadion? Denn du hast ja natürlich auch noch eine neue Aufgabe, weil die anderen reichen ja schon nicht, ne? Du bist Vorständin der Genossenschaft für FC St. Pauli, die ja den anderen Weg gegangen sind. Und man konnte ja letztes Jahr und ich glaube auch dieses Jahr noch Genossenschaftsanteile erwerben. Und du hast das mitgestaltet, mitgemacht. Und Wie kam es dazu? Und breitest du deine Picknickdecke dann im Stadion jetzt aus?
Ich wünschte, ich dürfte, aber leider darf ich jetzt wieder nicht mehr auf den Rasen, weil der wird jetzt ausgetauscht.
Ach so, Mist. Hätte man das jetzt zwischen diesen Dingen machen können, ne?
Ja, war ja tatsächlich. Es war ja, die beiden letzten Wochenenden waren ja Fanclub-Turnier und das antirassistische Einladungsturnier, was immer aus der Fanszene heraus organisiert wird. Das war richtig toll, weil ich natürlich
habe ich auch mitbekommen, ich war nur nicht in Hamburg.
Ja, es ist immer echt ein Highlight jedes Mal, wenn das stattfindet, immer alle 2 Jahre dann. Also ich weiß auch nicht, wann ich das alles mache. Aber das Gute ist, dass ja die Saison jetzt erstmal vorbei ist. Und es ist ja auch eine lange Sommerpause bis am 23., 24. August. Dann geht die Saison wieder los. Also das heißt, wir haben mal ein bisschen weniger am Wochenende noch zusätzlich. Wobei, da begleiten mich meine Kinder auch. Die sind ja auch St. PaulianerInnen durch und durch. Und mein Mann auch. Von daher ist das schon was wir so gemeinsam als Familie machen. Aber ja, es ist.
Dann nehmt ihr Essen mit. Nee, darf man das?
Nee, darf man auch nicht.
Mm-mm. Ich war erst 2-mal im Stadion, siehst du.
Tatsächlich, da gibt es ja aber auch genug Essen.
Ja, das stimmt.
Aber die 90 Minuten schafft man auch vielleicht sonst mal mit nicht so viel Essen. Aber davor und danach.
Ja, aber wie bist du dazu gekommen? Also ich meine, ich liebe auch St. Pauli. Ich bin zwar nicht so aktiv dort, aber ich hätte mir das. Also mich hat ja auch jetzt niemand gefragt. Dich hat man einfach gefragt und vorgeschlagen, oder? Oder ja, genau. Wie hast du dir diesen Namen gemacht, dass alle gesagt haben, das muss unsere Vorständin werden, weil sie hat schon ganz andere Dinge gemacht und sie ist es.
Ich glaube, also erstmal bin ich auch mega dankbar dafür, dass das geklappt hat. Also für mich ist St. Pauli ein ganz, ganz fester Bestandteil in meinem Leben. Und seit 2003 gehe ich ganz aktiv zum Fußball, fahre auswärts, engagiere mich in ganz unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Und das macht St. Pauli ja sehr, sehr gut. Gerade wenn wir wieder über barrierearme Zugänge sprechen. Wenn du Lust hast und motiviert bist, was zu machen, dann hast du super schnell super viele Möglichkeiten, bei St. Pauli ehrenamtlich aktiv zu sein. Es gibt so viele Gruppen, es gibt so viele Projekte, die man unterstützen kann und auch mit viel Zeit oder mit wenig Zeit, ist völlig egal. Aber du hast immer einen guten Einstieg und das war bei mir auch so. Es ging sehr, sehr schnell, dass ich einfach Lust hatte, mich mit zu engagieren und ich kannte das vorher aus meinem Leben und auch aus meinem Bekannten- und Freundinnenkreis so, dass ganz viele immer gesagt haben, oh ja, man müsste mal mehr machen. Aber wenn man allein ist, macht man das irgendwie nicht. So, dann schaffst du es gerade mal vielleicht irgendwie ein paar Sachen mal zu Hanseatic Help zu bringen, aber das ist dann auch schon, da muss ich dann da hinfahren. Aber dieses in der Gruppe zu sagen, so hey, wir organisieren einen Transport, wir fahren Stationen ab, die Leute können das irgendwo hinbringen, wir bündeln das, wir bringen das dann weg, das ist ein Unterschied. Und da wirst du auch ganz schnell so mitgezogen, ne, mit den Leuten und machst es dann so zusammen und ja, und deswegen, da habe ich halt einfach immer wieder mitgemacht und wollte auch immer mit ein Teil davon sein. Und das hat für mich St. Pauli immer so besonders gemacht im Stadion. Aber vor allem das, was drumherum passiert, weil das ist so viel mehr als der als Profifußball.
Mehr als nur Fußball.
Ja.
Ja, ich weiß es. Ich habe sogar jemanden kennengelernt, der Blindenfußballer ist. Mhm. Und das hat mich auch fasziniert, dass man, wie man dann Fußball spielt und das, da reden wir dann auch über Inklusion.
Total.
Und ich glaube, das macht diesen Verein einfach so aus und ich glaube, deswegen bin ich auch Fan. Ich gebe es zu.
Es ist so eine Gemeinschaft. Also es ist wirklich eine Gemeinschaft, die auch füreinander da ist und sich ganz, ganz toll unterstützt. Und als das Thema dann wieder aufkam, war ich halt auch direkt so, ja, okay, cool, coole Idee, habe ich total Lust mitzumachen. Und im ersten Schritt war das gar nicht so gedacht, so dass ich da jetzt in den Vorstand gehe, sondern ich habe einfach gedacht, so ja klar, wenn es da was zu helfen gibt, da bin ich am Start, mache ich mit, finde ich super.
Ich trage meine Kiste.
Ja,
und
na klar.
Jetzt bin ich Vorständin.
Super. Und als es dann darum ging, diese Gremien zu besetzen, braucht man natürlich einfach auch einen gewissen Background und ich komme aus dem klassischen, eigentlich aus dem Marketing ja tatsächlich und werde so eine Agenturlaufbahn hinter mich gebracht, habe das ganz lange gemacht und jetzt eben halt in Geschäftsführungspositionen. Das heißt, ich bringe schon auch eine Expertise mit in unterschiedlichen Bereichen, die wir brauchen. Und dann halt vor allem aber auch noch den Punkt, dass ich diesen Verein wirklich sehr, sehr gut kenne und verstehe, warum Dinge im Verein so sind, wie sie sind und die Werte der Fanszene ganz klar kenne, verstehe und vertrete, ja eben auch. Und ich glaube, diese Mischung war dann irgendwie auch etwas, wo wir gedacht haben, so okay, das brauchen wir dann noch im Vorstand, damit wir da auch noch jemanden haben, der da auf jeden Fall auch immer ganz klar diese Punkte im Blick hat. Und ja, hab ich gerne gemacht.
Hast du denn selbst Anteile? Darf man das als Vorständin?
Ja, na klar. Ich bin auch Gründungsgenossin und meine ganze Familie hat auch Anteile, also auch die Kinder auch.
Und wenn ich jetzt die Zeichnungsfrist verpasst habe und ich habe keine Anteile, kann ich noch welche haben?
Wir haben eine Warteliste tatsächlich und da sind auch mittlerweile schon über 1000 Menschen auf der Warteliste, die es irgendwie verpasst haben, bis 31.03. zu zeichnen. Und ja, alle Menschen, die sich auf die Warteliste eintragen, versuchen wir so schnell wie möglich eben auch mit noch an Bord zu bekommen.
Gibt es ein Limit? Also da sagt man dann, die Warteliste kann nur 5000 Leute umfassen?
Nein. Also tatsächlich kann ich halt nicht versprechen, wie schnell man reinkommt, weil es ja eben auch darum geht, ne? Also möchte jemand einen Anteil abgeben, übertragen, all diese Themen. Da wird es halt immer mal einen Schwung geben, der dann wieder nachrücken kann. Aber es gibt keine Beschränkung und wir haben ja auch gesagt, so okay, wir wollen das Stadion kaufen und das machen wir jetzt. Und da sind wir jetzt gerade in den letzten Zügen und dann ist auch erstmal das Projekt sozusagen zu, was aber nicht bedeutet, dass wir es nicht wieder aufmachen können. Also es wird mit Sicherheit noch das nächste Projekt irgendwann geben. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das erste, aber dann.
Aber dann besteht für die, die es verpasst haben, noch vielleicht die Chance. Kann man denn auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Anteile, ich möchte jetzt noch mehr haben, muss ich dann aber auch auf die Warteliste.
Ganz genau.
Und wenn ich es verschenken will und ich weiß schon an wen?
Auch.
Auch. Mhm. Mann, das ist ja, alle, die es verpasst haben, aber ich meine, ihr habt wirklich ordentlich Werbung gemacht. Ich glaube, es war überall zu hören, also wer es dann verpasst hat, okay. Aber ich kann mir auch vorstellen, es war ja auch jetzt nicht wenig Geld, also für mich, ich bin alleinerziehende Mutter, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist es für mich eine Stange Geld. So,
Das ist für jeden eine Stange Geld, 30 Millionen Euro.
Ja, naja, also die Anteile von, wenn ich jetzt an 850 Euro denke, dann ist es für mich einfach wahnsinnig viel Geld. Und das hat man nicht so einfach so. Und dann ist halt meine Frage, ist es wirklich die Chance, gab es wirklich für alle die Chance, Anteile zu erwerben? Weil ich finde, wenn jetzt ein Fan nur 50 Euro hat, was dann?
Auf jeden Fall. Und das war auch einer der wichtigsten Punkte für mich in dem ganzen Prozess. Wir haben einen Ansparprozess etabliert von Anfang an. Eben wohlwissentlich, dass 850 Euro wirklich sehr, sehr viel Geld sind. Und das ist auch so sehr, sehr gut angekommen. Also es haben über 2000 GenossInnen das Ansparmodell gewählt und haben jetzt auch noch bis Ende des Jahres die Möglichkeit, das abzubezahlen sozusagen. Und das ist total wichtig in dem Zusammenspiel, eben weil wir ja auch es allen Menschen ermöglichen wollten, Teil davon zu sein. Und wir haben so viel Feedback von Leuten bekommen, die auch gesagt haben, so boah, das ist ein bisschen gestresster Begriff, aber es ist ein Leuchtturmprojekt. So, es ist die erste Genossenschaft im Profifußball und es ist unser Verein und wir wollen unbedingt dabei sein. Und das hätte also im Leben nicht funktioniert, hätten wir nicht so eine wahnsinnige Fanszene, muss man sagen. Und diese Bereitschaft, das halt auch wirklich zu machen und auch die Menschen, die es ohne das Ansparmodell geschafft haben, trotzdem ist das auch für die wirklich viel, viel Geld gewesen. Und das sieht man halt auch. Also wenn wir uns die Daten angeguckt haben, wer gezeichnet hat, wann, war es wirklich so in der ersten Woche, haben alle Menschen, die um das Stadion herum wohnen, also wirklich so in diesen St. Pauli, Eimsbüttel, Altona, Neustadt Kreis, da haben die Leute haben gezeichnet. Das sind die Menschen, die irgendwie um das Stadion rum wohnen.
Ich übrigens auch.
Ja, ich auch.
Ja, wir beide, ne? Ja. Neustadt.
Und das ist echt so, ja.
Krass. Es ist bezeichnend, dass sie zeichnen. Also ja. Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte immer den Eindruck, es gibt St. Pauli-Fans weltweit. Gibt es denn jemanden, der, wo du weißt, der kommt von wirklich weit weg und hat gezeichnet?
Ne, wir haben GenossInnen aus 44 Ländern tatsächlich. Und das ist wirklich sehr, sehr viel. Und Südamerika, glaube ich, ist schon so eine der Sachen, wo man denkt, okay, das ist schon wirklich weit weg. USA natürlich. Aber also in die andere Richtung, ich glaube, Australien haben wir nicht.
Da wird es vielleicht, falls jemand, das, ja, falls jemand das hört und sich noch auf die Warteliste begeben will, das wäre ja was. Ja, ja, ich war mal, also das ist jetzt nicht ganz so weit weg, aber ich war in der Schweiz mal in Bozen. Nee, es ist ja schon Italien. Da war ich mal wandern und dann war da irgendwo auf so einem Berg, war da so ein St. Pauli-Aufkleber. Und ich dachte, weißt du, da wanderst du einfach so den Berg entlang und dann ist ein St. Pauli-Aufkleber da irgendwo, ne, mitten auf dem Berg.
Ich glaube, St. Pauli ist ja auch einfach wirklich so eine Marke, die das geschafft hat, so eine unglaubliche Bekanntheit zu haben, auch wenn wir zugegebenermaßen sportlich nicht jetzt auch in der Vergangenheit nicht der erfolgreichste Fußballverein sind, auch aus, vor allem aus Deutschland. Aber ja, also wir haben es auch gemerkt bei ganz vielen GenossInnen, die gesagt haben, so ja, St. Pauli ist mein Zweitverein. Also ich bin vielleicht, genau, Bayern-Fan, aber ich sympathisiere auch mit St. Pauli. Und das ist halt total spannend, weil St. Pauli mag man entweder oder man mag es wirklich ganz doll nicht. Da gibt es ganz wenig Neutralität, spannenderweise. Aber ja, es sind doch wirklich sehr, sehr viele, die sagen so, hey, das ist ein sympathischer und das ist ein cooler Verein.
Also ich kenne auch jemanden, der steht auf Werder Bremen und gleichzeitig auf St. Pauli. Ja. Ist möglich. Also passt, ja, gut. Erster Verein Werder Bremen, Zweitverein St. Pauli. Ja. Das geht schon. Ich glaube, die haben auch eine Fanfreundschaft, ja, oder? Ja, genau. Ja, siehst du, dann liegt es ja nah. Na, auf jeden Fall möchte ich dich nochmal fragen, weil du machst ja, wie gesagt, sehr unterschiedliche Sachen. Cluster Manager heißt das, glaube ich. Mhm. Cluster Manager, was heißt das auf Deutsch eigentlich? Zusammenbringen Manager? Nee.
Ja, also dadurch, dass wir zwei Attraktionen in einer Stadt haben, ist es sozusagen ein Gemeinschaftsbetrieb. Und beide Attraktionen gehören ja auch zur selben GmbH. Und dementsprechend, so, das soll das ausdrücken, ja.
Ja. Also Cluster Manager vom Lego Discovery Center, vom Dungeon, dann die Genossenschaft. Und jetzt frage ich dich nochmal, weil es fühlt sich für mich irgendwie, denke ich dann, es ist so widersprüchlich auf eine Art. Weil einerseits dieser große Entertainment-Konzern mit seinen Attraktionen, die halt auf wirklich Tourismus und großen Tourismus ausgelegt sind, dann etwas mit Werten, die St. Pauli hat, wo ist die Gemeinschaft, wo sagst du, das passt für mich schon zusammen und deswegen mache ich das alles zusammen?
Naja, es sind halt alles auch tatsächlich große Marken mit einem sehr, sehr großen Versprechen in Qualität, in Haltung auch und auch in Werten. Und das, ich glaube, der Tourismus ist etwas und Freizeit, was ganz, ganz stark eben auch von Gemeinschaft und von Haltung und von Werten geprägt sein muss. Wir heißen halt die ganze Welt willkommen in unseren Attraktionen und wir sind offen für alle Gäste, haben aber auch, wir sind ein riesengroßer Arbeitgeber, ja, ich habe über 200 Mitarbeitende. Und auch da, ne, das Zusammenbringen von diesen Themen, Haltung und Werte sind für mich immer schon eine treibende Kraft gewesen, egal wo ich gearbeitet habe. Und das, was ich vorhin sagte, auch, dass ich das so mit reinbringen kann, eben dann auch in meine Themen, total. Und da ist es dann eben auch so, dass ich das ja da durchsetzen kann für mich und für die Teams in einem Rahmen, dass wir uns alle sehr, sehr wohl damit fühlen. Aber ja, Tourismus ist eine Branche, die so offen ist, die so glücklich ist auch tatsächlich. Also ich meine, es gibt ganz, ganz wenige Jobs auf der Welt, wo du jeden Tag die Leute schon mit so einer super grundsätzlich positiven Haltung und Stimmung wahrnimmst, weil die Leute kommen zu uns und verbringen das Kostbarste, was sie haben, ihre Freizeit bei uns. Das heißt, die sind schon mal per se erstmal gut gelaunt und glücklich und sind mit Familie, sind mit Freunden, sind in einer positiven, besetzten Stimmung. Und das ist was, das ist total schön. Und ja, dieses Gastgeber in sein ist halt für mich, das habe ich zu Hause. Ich möchte immer Leute um mich haben. Ich kümmere mich gerne um Freunde, um Familie. Und das ist für mich auch eben die Branche. Also es macht total viel Spaß. Es ist ein Job, der nie gleich ist. Und das macht ja auch Führung total spannend in dem Bereich, weil wirklich jeder Tag auch anders ist und andere Herausforderungen da sind. Und ich finde es super. Und St. Pauli ist halt die einzige Möglichkeit, wie es so schön heißt, ne? Das werde ich in meinem Leben nicht mehr los, will ich auch nicht.
Ja, also ich verstehe das total. Ich bin ja auch irgendwie seit 2003 erst hier in der Stadt, aber es hat mich schon immer fasziniert. Du weißt, meine Podcasts gehen nicht so lange. Wir sind schon über der Zeit. Ich hätte noch sehr viele Fragen und man glaubt es immer gar nicht. Ich habe eigentlich immer keine Fragen, aber ich habe dann doch welche. Vielleicht treffen wir uns ein zweites Mal. Ich fand es sehr schön mit dir, aber ich habe immer eine letzte Frage. Und zwar, wo gehst du gerne hin? Hast du so einen Tipp, außer natürlich die Orte, die du selber, also außer den Dungeon und außer das Lego Discovery Center und außer das Stadion, gibt es da so einen Ort, wo du sagst, boah, da bin ich super gern, da kann man toll essen, da kann man alles erleben und hat auch vielleicht gar nichts mit Geld zu tun.
Ja, und es ist jetzt also vielleicht ganz witzig, aber für mich ist Platten und Blumen so ein Sehnsuchtsort. Ich bin da jedes Jahr mit meiner Familie einfach nur mit einer Decke im Park, die Kinder spielen.
Draußen essen,
ganz genau. Es ist super zentral. Wir treffen uns da wirklich einfach im Sommer fast jedes Wochenende, irgendwie, wenn wir Zeit haben. Es sind da ja ganz, ganz viele Decken, ganz, ganz viele Menschen, ganz viel draußen Spaß, Essen, für mich sein. Und das ist irgendwie es ist so ein Ort für mich geworden über die Jahrzehnte, ja jetzt schon, der mich immer begleitet hat. Und ansonsten gibt es halt oft so wechselnde Locations natürlich. Dann gibt es irgendwie Restaurants, wo man irgendwie gerne isst. Aber ja, Platten und Blumen ist einfach immer da und immer da gewesen und immer schön und immer nur für mich sehr, sehr positiv besetzt. Also ich finde diese Parkanlage traumhaft schön. Für die Kinder ist es toll. Und das ist irgendwie so mein Wohlfühlort.
Na, vielleicht kommst du ja mit deinen Kindern zu meiner gemeinnützigen Veranstaltung, denn wir haben den Teepavillon in Planten und Blumen oft für Bastelnachmittage. Und vielleicht sehen wir uns dann da. Dann kannst du mit deinen Kindern, die können dann basteln und du kannst dann im Park das Essen servieren. Ich weiß
Perfekt.
Es noch nicht.
So machen wir es.
Ja, also ich liebe ihn auch. Ich kann das voll nachvollziehen und ich liebe den Rosengarten. Lass uns dort treffen.
Machen wir.
Okay.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gern.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.